Wie war das? Da hat ein Pastor bei einer Bundestagswahl gebetet: Ach Herr, schenke doch, dass die Rechten heute die Wahl gewinnen. Und dann sind die Linken erbost rausgegangen. Mit Rechten meint er natürlich die Richtigen, aber in seiner altdeutschen Formulierung. Ja, jetzt wollen wir Abraham als Neutestamentler vorstellen. Haben wir ja im Prinzip im ersten Teil von Kapitel 4 schon gemacht. Aber jetzt kommen nochmal die eigentlichen Punkte, werden nochmal die eigentlichen Punkte herausgearbeitet, die ihn zum Neutestamentler machen. Also im letzten Abschnitt hat Paulus behauptet, dass Gott den Menschen durch Glauben und nicht durch Werke rechtfertigt. Er hat damit zum Ausdruck gebracht, dass selbst der Alttestamentler nur aufgrund von Glauben gerecht wird. Er hat eigentlich zum Ausdruck gebracht, dass selbst der Alttestamentler nur gerecht wurde, wenn er Neutestament nicht glaubt. Und wenn das so ist, dann muss er das natürlich aus der Geschichte auch beweisen können. Und der Beweis ist Abraham. Abraham, der Neutestamentler. Ich lese mal die ersten drei Verse. Kapitel 4, Verse 13 bis 15. Denn die Verheißung, dass er, nämlich Abraham, der Erbe der Welt sein sollte, diese Verheißung ist Abraham oder seinen Nachkommen nicht zuteil geworden durch das Gesetz oder aufgrund dessen, dass sie gesetzlich gelebt haben, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Denn wenn die vom Gesetz Erben sind, dann ist der Glaube nichts. Und die Verheißung ist dahin, also unwirksam gemacht worden. Denn das Gesetz richtet nur Zorn an. Wo aber das Gesetz nicht ist, da gibt es auch keine Übertretung. Fangen wir mal mit der ersten Aussage, Abraham als Erbe der Welt. Das ist schon eine starke Behauptung. Ne? Abraham ist der Erbe der Welt. Und das spiegelt schon so diese Neutestamentlichkeit wider. Das spiegelt schon so diese neutestamentliche Bedeutung wider. Wenn das heißt, er ist Erbe der Welt, dann will Paulus eigentlich damit zum Ausdruck bringen, dass Abraham nicht nur der Vater des nationalen Israels ist, also das Israel auf dem Gebiet des Staates Israel oder das Israel des Bundesvolkes der Israeliten aus dem Alten Testament, sondern auch der Vater des geistlichen Israels, womit wir ja bezeichnet werden. Und in Vers 14 heißt es, dass erneut die Unzulänglichkeit des Gesetzes in Bezug auf das ewige Erbe ausgedrückt wird. Also wenn es um Ewigkeit geht, dann fährt das Gesetz aus. Also das ewige Israel wird nicht durch das Gesetz gekennzeichnet, sondern durch den Glauben. Erbt man wegen Leistung? Das ist die Frage, die man sich daraus stellt. Erbt man wegen Leistung? Wenn ich also etwas erbe, habe ich dann geerbt wegen Leistung? Es geht hier um Erbe. Oder erbe ich wegen Annahme? Also, wenn ich zum Notar gehe, um mein Erbe anzutreten, was fragt er dann? Haben Sie dem Erbe entsprechend auch gut gearbeitet? Das ist dem Notar total egal, sondern er fragt nur, wollen Sie das Erbe antreten? Und hier haben wir wieder Gesetz, Leistung, Gnade, Geschenk. Der Notar fragt mich nur, ob ich das Erbe antreten will oder nicht. Der recherchiert nicht, ob ich mich des Erbes als würdig erwiesen habe oder nicht. Oder ob ich dafür in Frage komme oder nicht. Sondern er fragt nur, ob Sie das Erbe würden Sie das Erbe annehmen oder nicht. Und das ist im Prinzip das Gesetz der Gnade auf die einfachste Aussage reduziert. Das Gesetz dagegen, das markiert lediglich eine Übertretungslinie. Er stellt Normen auf, er stellt Richtlinien auf, die man nicht übertreten darf. Das Gesetz markiert eine Übertretungslinie, die den Zorn Gottes hervorruft. Aber es markiert nie eine Ziellinie, welche der Jubel den Erlösten zur Folge hätte. Also, Glaube und Verheißung ist ein 100-Meter-Lauf mit einer Ziellinie. Gesetz ist ein Hürdenlauf. Und wehe, ich reiße. Ne? Oder beim Springreiten kommt es noch besser zum Ausdruck. Wenn man dann einen Balken von dem Gebälk runterwirft, kriegt man Fehlpunkte. Das ist Gesetz. Bis dahin und nicht weiter. Aber Glaube markiert die Ziellinie. Eine ganz andere Motivation. Ne? Und auch eine ganz andere Folge, wenn man es dann erreicht hat. Jetzt wird in Vers 15 gesagt, das verwirrt so ein bisschen, das Gesetz richtet nur Zorn an, Wo aber das Gesetz nicht ist, da ist auch keine Übertretung. Dann könnte man sagen, okay, dann entziehe ich mich dem Ganzen, dann, wenn das überhaupt in unserer Gesellschaft möglich ist, ja, aber dann schaffe ich mir überhaupt gar kein Gewissen an oder kein Wissen an über alt- oder neutestamentliche Verordnung, also kann mich Gott auch nicht verurteilen. Und da greifen wir dann wieder zurück über den Maßstab der Intuition. Ja? Also die erste Wahrnehmungsstufe der Erkennbarkeit Gottes, haben wir in den ersten zwei Kapiteln schon gelernt, ist die Intuition, das Ewigkeitsbewusstsein. Die zweite Wahrnehmungsstufe, auch die nächsthöhere, ist dann der definierte Wille Gottes durch das Gesetz. Und das dritte wäre dann das Evangelium. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber zu behaupten, dass wenn man die Bibel nicht kennt oder sich mit dem Inhalt der Bibel nicht beschäftigt, würde man von Gott auch nicht zur Verantwortung gezogen werden, weil man nichts davon weiß, ist natürlich ein Trugschluss, wie wir in den ersten zwei Kapiteln gesehen haben. Denn dann greift zumindest die Intuition. Also die Intuition sagt mir, es gibt einen Gott, ja, formt auch mein Gewissen, und dann liegt es an mir, ob ich dieser Spur nachgehe oder nicht, um in die nächsthöhere Verantwortung zu kommen. Aber wenn ich da jetzt zu definitiv drauf eingehen würde, würden wir quasi eine Wiederholung von Kapitel 2 machen. Das möchte ich der Zeit halber auch dann nicht machen. Aber ihr könnt euch einfach die Auslegung zu 2, Vers 11 bis 16 nochmal anschauen, wenn ihr das aus dem letzten Jahr noch habt. Da haben wir das genau illustriert. Okay, gehen wir mal weiter. Verse 16 und 17. Da steht, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen. Und es gibt ein hermeneutisches Gesetz. Immer wenn wir das Wort deshalb hören, müssen wir fragen, weshalb? Ne? Immer wenn wir das Wort darum in der Bibel hören, müssen wir fragen, warum? Das ist ein Auslegungsprinzip. Das will uns immer mitnehmen und zurückzuschauen, um was geht es jetzt? Ne? Also, weil das so ist, weil Glaube als Geschenk angenommen wird und nicht das Ergebnis einer vollbrachten Leistung ist, deshalb muss auch die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung fest und bestätigt bleibt für alle Nachkommen. Nicht allein für Abraham alleine oder für alle, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Denn er ist unser aller Vater. Also in Vers 16 wird quasi das bestätigt, was in Vers 13 angerissen wird. In Vers 13 steht, Abraham ist der Erbe der Welt. Das meint, dass nicht nur das nationale, sondern das geistliche Israel. Und hier in Vers 16 wird es nochmal unterstrichen, im letzten Teil von Vers 16. Die wir wie Abraham aus dem Glauben leben, der ist unser aller Vater. Wie geschrieben steht, ich habe dich, Abraham, gesetzt zum Vater vieler Völker vor Gott, dem er geglaubt hat. Der, der die Toten lebendig macht und ruft das, was nicht ist, dass es sei. Weil die Ziellinie, ja, wie gesagt, das Gesetz markiert nur eine Übertretungslinie. Und weil die Ziellinie durch das Tun des Gesetzes nicht erreicht werden kann, muss diese Verheißung, dieses Versprechen im Glauben als Geschenk angenommen werden. Gott, du bringst mich durch. Ich vertraue ganz auf dich, ne? Ich gehe an deiner Hand und du hast das Ziel erreicht. Und wenn ich an deiner Hand bleibe, werde ich mit dir das Ziel auch erreichen. Punkt. Es reicht. Nur so ist es Gnade. Nur so weiß ich, wenn ich den Himmel erreicht habe, nicht ich habe mich dahin hochgearbeitet, ich habe mich daran hingehangelt, der Himmel ist jetzt das Ergebnis meiner vollbrachten Leistung, sondern ich habe mich ganz an Christus gehangelt. Ich habe ganz auf seine Güte und auf seine Gnade vertraut. Ich habe gewusst, das, was Jesus am Kreuz für mich getan hat, ist für mich immer Geduld, hat für mich immer eine Berechtigung, ist für mich immer erreichbar, ist für mich immer da. Und wenn ich dann beim Herrn angekommen bin, dann schaue ich auf einen gnädigen Gott und gebe ihm die Ehre. Das ist das, was er zum Ausdruck bringen will. Auch Abraham hat sich die Verheißung nicht erarbeitet, sondern als Geschenk angenommen. Das haben wir ja an den drei Schritten schon gesehen, die Abrahams Glauben dokumentieren. Er hat das Land in Aussicht gehabt. Und was hat er gemacht? Er ist einfach gegangen. Gott, du hast irgendwo ein Land auf deinem Schirm. Ich sehe gar nichts. Ich habe keinen Navi. Ich habe keinen Straßenplan. Aber wenn du sagst, dass das Land gut ist, gehe ich. Das ist Glaube. Gott hat ihm gesagt, du wirst einen Sohn bekommen. Und Abraham hat gesagt, wie soll das gehen? Ne? Das hat er nicht gesagt. Sarah hat es gesagt. Aber er hat einfach gesagt, ja, dann wird das auch funktionieren. Aus dem Nichts wirst du mir einen Sohn erschaffen. Und du wirst, wenn du ihn als Opfer verlangst, auch irgendwo wiederbeleben. Das Opfer auf dem Berg Moria zeigt, dass Gott im Bewusstsein auf die Güte Gottes gearbeitet hat. Er hat das Opfer vollzogen. Selbst das hat er ausgeführt, weil er weiß, Gott hat damit noch Güte im Sinn. Unvorstellbar, ja. Er sollte einen Stein nehmen, er sollte seinen Sohn opfern, aber er wusste, ich mache das, weil Gott wird nicht an seinen Verheißungen rütteln. Irgendwas wird er machen. Und selbst wenn er das von mir verlangt, wird es gut und wird es richtig sein. Ja? Wir merken schon, es fällt uns schwer, das überhaupt nachzuvollziehen. Abraham war nun dabei nur ein Alttestamentler und hatte den Heiligen Geist noch nicht so in einer Symbiose, wie wir das heute haben. Und trotzdem hat er so auf Gott vertraut, ne? War er so mit Gott verbunden. Es zumindest entspricht ganz vielen Sinnbildern und ganz viele Vorgänge, die dort stattgefunden haben, den Berg Golgatha. Aber ob es geografisch genau gleich ist, müsste ich recherchieren. Kann ich keine Aussage zu machen. Ich weiß, es gibt so eine Auslegung, aber ich müsste mir dann mal die Beweisführung angucken. Dann könnte ich sagen, ob ich dem zustimmen kann oder nicht. Aber die eigentliche Sinnbedeutung ist ja das Entscheidende, ne? Opfer und Auferstehung, Glaube und Abschluss eines Bundes. Wer die Verheißungen Gottes annimmt, darf auf dessen unumstößliche Festigkeit hoffen. Kommen wir zu Vers 17. Abraham wird als Vater vieler Völker bezeichnet. Und das ist interessant. Er ist nicht nur Vater eines Volkes, sondern Vater vieler Völker. Denn auch Ismael hatte ja quasi mit ihm zu tun. Nicht mit ihm direkt, ne? Naja, schon mit ihm direkt, nicht mit Sarah direkt. Er ist auch der Vater von Ismael. Und aus Ismael kamen dann die Nomaden und die Araber. Und über 90% der arabischen Völker oder der Wüstenvölker, die dem großen Stamm der Arabervölker zugerechnet werden, sind zu über 90% Moslems. Und allein 226 Suren im Koran beschäftigen sich mit Ibrahim oder mit Abraham. Das ist dann quasi auch ein Ansatzpunkt, ne? Wenn wir jetzt mal sagen, wenn wir eine kleine praktische Anwendung haben wollen, wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann kann man durchaus die Person des Ibrahim, es ist ganz wichtig, mit Moslems immer die arabischen Namen zu nennen, sonst wissen die nicht, was wir meinen. Nur ein kleiner Tipp, wenn er mit Moslems über Jesus spricht, benutzt nicht den Namen Jesus, sondern die arabische Übersetzung Isa, das ist das Gleiche, ne? Mose ist Mosche, Abraham ist Ibrahim und Jesus ist Isa. Und da hat man einen Ansatzpunkt für neutestamentlichen Glauben. Da kann man sagen, guck mal, ne? Hier, unser Apostel Paulus schreibt auch was über Abraham und er stellt ihn nicht als denjenigen dar, der Rituale oder Gesetzmäßigkeiten befolgt hat, sondern er hat auf Gott vertraut und genau das tue ich auch. Also da hat man schon einen Ansatzpunkt. Es gibt andere, es gibt vielleicht auch bessere, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um mit Moslems zu sprechen. Aber das wäre eine ganz andere Thematik, wäre auch vielleicht mal interessant, das zu entfalten. Weil diese Thematik wird uns in den nächsten Jahrzehnten verstärkt in eine Auseinandersetzung bringen, weil wir werden immer mehr Moslems kriegen und wir werden immer mehr Gespräche auf diesem Gebiet haben. Weil die Moslems sind im Vergleich zum, sagen wir mal, gelangweilten Protestantentum religiös viel, viel aktiver. Und die haben auch Argumente und die kennen auch ihren Koran mehr oder weniger. Und wenn wir überhaupt nicht wissen, wie wir uns da verhalten können, dann werden die uns überrollen. Ne? Nicht durch Gewalt, das tun sie ohnehin schon, aber sie werden uns argumentativ überrollen. Also ich sag mal so, gegen den Salafisten hat ein Otto Normalverbraucher einer Freikirche argumentativ null Chancen. Der zieht dich von vorne bis hinten ab. Aber wenn du dich ein bisschen auskennst, dann ist es auch nicht schwierig, ihm zu zeigen, worum es wirklich geht. Aber dazu musst du ein bisschen arbeiten. Und diese Herausforderung wird sich die Gemeinde Jesu in den nächsten Jahren stellen müssen. Ne? Da kommen wir nicht drum rum. Also ich empfehle euch, ich könnte es auch machen, aber ich empfehle euch mal jemanden, kann euch auch jemanden vorschlagen aus Two All Nations, der ganz, ganz viel mit Moslems zusammenarbeitet und auch der den Koran in- und auswendig kennt. Und das Neue Testament auch. Ne? Aber das kommt auf uns zu. Okay. Kommen wir zu einem ganzen Block von Versen. Die Verse 18. Ich lese mal die Verse 18 bis 22. Abraham hat geglaubt, wo nichts zu hoffen war. Nämlich, dass er ein Vater vieler Völker werde. Wie zu ihm gesagt ist. So zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Und auf den Leib der Erstorbenen, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Und das kommt einer der schönsten Verse im Römerbrief überhaupt. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Darum ist es ihm auch zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Also gerade Vers 20 und 21. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben, gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Ja, es wurde dann hinterher schwankend. Er kam in eine Phase rein, wo er dann dieser Sache ein bisschen nachgeholfen hat, aber dann ist er wieder in die Spur zurückgekommen. Ne? Und das geht uns ja allen so. Wenn du eine persönliche Verheißung hast, die sich nicht erfüllt, dann geht's los. Ne? Ja, was mache ich jetzt? Ne? Wie gehe ich damit um? Ne? Halte fest. Halte fest und wisse aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Ja, bevor Isaac geboren ist, hat er noch gezweifelt, aber dann später bei dem Berg, bei dem Opfergang auf Moria wusste er ganz genau, ne? Gott wird das durchziehen. Allen Anzeichen zum Trotz, against all odds, ne? Wenn man so schön sagt. Allen Anzeichen zum Trotz. Und die Art und Weise, wie Abraham jetzt hier die Verheißung annimmt, die wird anhand von drei Mustern deutlich. Das erste Muster, es gab nichts zu hoffen. Eigentlich gab es keinen Grund, überhaupt irgendetwas zu hoffen. Ich kenne das Land nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier aus der Geschichte mit dem Berg Moria rauskomme. Das wären so unsere Gedanken gewesen. Es gab nichts zu hoffen. Er glaubte, obwohl nichts zu hoffen war. Ja? Er glaubte, dass Gott alles möglich macht, obwohl es keine Begründung dafür gab. Auf dem Berg Moria, Abraham wusste, so wie Gott aus dem Nichts plötzlich das Weltall erschaffen hat, ja, so kann er auch seine Verheißung auf Isaak hin wahr machen. Ja? Habakuk 3, Vers 2. Ich lese mal aus einer neuen Übersetzung, obwohl mir hier die Luther 84 am besten gefällt. Also wenn er Luther 84 hat, der kann da ganz besonders was drin finden. Das ist echt ein Schatz. Aber ich gucke mal, was jetzt meine neue Übersetzung sagt. Habakuk 3, Vers 2. Ja? Denn was... Es ist nicht 3:2, sondern 2:3. So. Denn was du schaust, gilt für eine bestimmte Zeit. Es weist auf das Ende hin. Es täuscht dich nicht. Und wenn es sich auch verzögert, warte darauf. Denn es kommt bestimmt und bleibt nicht aus. In Luther 84 klingt das so ähnlich. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit. Und wenn sie sich auch verzögert, so bau darauf. Denn Gott wird das ausführen, was er versprochen hat. Also wunderschöner Trost. Er hoffte, obwohl nichts zu hoffen war. Und im Falle von Isaak, ja, was noch erschwerend dazukommt, ja, da konnte er noch nicht mal auf einen Präzedenzfall zurückblicken. Wir könnten heute sagen, wenn wir vor so einer Situation wie Abraham stehen würden, ja, Jesus ist ja auch auferstanden. Ne? Oder Lazarus ist ja auch auferweckt worden. Wir hätten schon ein paar Präzedenzfälle und könnten sagen, Herr, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ne? Mach's doch wie bei Jesus, mach's doch wie bei Lazarus. Bei Abraham war es eine Pionierleistung. Er konnte nicht mal auf irgendetwas zurückgreifen. Und trotzdem hat er es gemacht. Und dann heißt es als zweites, er wurde nicht schwach, als er die Umstände sah. Ja, was für Umstände, ne? Boah, ne? Ich habe den Sohn der Verheißung erbeten, jetzt soll ich ihn opfern. Und wie soll das möglich sein? Wie soll das gehen? Ne? Er ist dann in dem Moment nicht schwach geworden. Weil er eben nicht auf die Umstände gesehen hat. Und das ist oft das Problem. Aber oft ist es so, dass das Sehen auf die Umstände der größte Feind des Glaubens ist. Wir werden immer wieder von Dingen, die vor Augen stehen, abgelenkt. Und machen daran unseren Glauben schwach. Ne? Gott hat uns etwas gesagt, aber wir sehen, es sieht anders aus. Und bauen dann auf das Sichtbare, nicht auf das Unsichtbare. Sarah zum Beispiel, die schaute auf ihr Alter und zweifelte noch an der Möglichkeit, jemals schwanger zu werden. Das ist biologisch nicht möglich. Und heute sagen viele auch, es ist biologisch nicht möglich, dass die Welt aus dem Nichts entstanden ist. Es ist auch biologisch nicht möglich, aber es ist schöpfungsmäßig möglich. Ja? Hebräer 11, Vers 3 sagt, dass wir durch Glauben erkennen, dass Gott die Welt ins Dasein gerufen hat, sodass alles, was wir jetzt sehen, aus dem Nichts entstanden ist. Wissenschaftlich wahrscheinlich, ich würde gar nicht mal sagen, dass es unmöglich ist, aber Wissenschaft wahrscheinlich ziemlich unlogisch. Aber nicht, dass wir, was wir sehen, ist interessant, sondern das, was passiert. Oder nehmen wir Maria. Ne? Maria sah den Lazarus, sie roch ihn auch schon und hat nicht mehr geglaubt, dass seine Auferstehung noch möglich ist. Herr, er liegt hier schon 4 Tage, er stinkt schon. Da ist wissenschaftlich nichts mehr drin. Ne? Und dann fängt sie an, so religiös zu argumentieren, ja, ich weiß, dass Lazarus auferstehen wird am Tage der Gerechten, wenn sie alle auferstehen. Und Jesus sagt, nein, das passiert jetzt. Wie soll das gehen? Ne? Trotzdem ist es gegangen. Oder Petrus. Petrus sah auf die Wellen und sein Schritt wurde schwach. Und er baute nicht auf Gott. Und dann ist er aber doch über die Wellen gegangen. Vielleicht, wenn er sich ans Alte Testament erinnert hat. Jesaja 40. Wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein, dass die Ströme dich nicht ersäufen und der Herr ist mein Fels oder solche Sachen. Vielleicht hat er dann wieder auf Gottes Wort gebaut. Aber das Eigentliche ist, Abraham wurde nicht schwach, als er die Umstände sah, sondern er baute auf die Verheißung Gottes. Und das Dritte, er wusste mit aller Gewissheit, was Gott verheißen hat, das kann er auch tun. Ja. Petrus, zuerst mal, als Jesus ihm sagt, fahr noch mal auf das Meer hinaus, ja, und wirf deine Netze aus, da kommen gleich die Einwände. Erstens, es ist morgens beißen die Fische nicht. Zweitens, wir sind schon mal da gewesen und haben nichts gefangen. Und dann kommt in den Zweifel die Kehrtwende, wo er sagt, aber auf dein Wort hin fahre ich noch einmal hinaus und werf die Netze aus. Und das ist das, was durch alle Zeiten hindurch hält. Wir haben das Wort Gottes. Und wir haben Präzedenzfälle. Und wir haben genug Möglichkeiten, um Gott zu vertrauen. Noch mehr als Abraham, weil wir schon diese Präzedenzfälle haben. Vers 23 bis 25, die letzten Verse in unserer Abhandlung über Abraham. Dass es ihm aber als Gerechtigkeit zugerechnet worden ist, das ist nicht allein um seinetwillen geschrieben, sondern auch um unseretwillen. Jetzt macht Paulus den Abraham endgültig zu einer Person des Neuen Testamentes, obwohl er viele Jahrhunderte vorher gelebt hat. Denen es zukünftig zugerechnet werden soll. Denn wenn wir glauben an den, der unseren Herrn von den Toten auferweckt hat, der unseren Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, welcher um unserer Sünde willen dahingegeben und unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Und das Beispiel von Abraham ist deswegen aufgeschrieben, damit auch wir wissen, dass Glaube sich lohnt. Und der Gegenstand des von uns verlangten Glaubens zu unserer Errettung besteht lediglich aus 2 Punkten. Einmal die Auferweckung Jesu, also dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, das ist das Erste. Und die Auferweckung Jesu um unserer Rechtfertigung willen. Da muss noch eins dabei sein. Also erstens, dass Jesus um unserer Sünde willen gekreuzigt worden ist. Und das Zweite, dass Jesus um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Jesus ist um unserer Rechtfertigung willen auferweckt, in Kapitel 4, Vers 25. Was heißt das? Dass er gestorben ist für unsere Sünden, das haben wir verstanden. Ne? Jesus starb am Kreuz, damit der Preis für unsere Sünden bezahlt worden ist. Jesus starb am Kreuz, trug alle unsere Sünde, Jesus trug jede einzelne Sünde, die du in deinem Leben begangen hast und noch begehen wirst. Das muss man sich mal einmal vorstellen. Ne? Ich weiß noch, als damals der Film von Mel Gibson in die Kinos kam, Die Passion, da haben viele gesagt, dieser Film geht so sehr ins Detail, das ist einfach zu heftig. Und man verwies auf die Folterungsszene davor. Man verwies auf die Peitsche. Man hat im Detail gezeigt, dass man ja die Peitsche, die römischen Peitschen waren so angelegt, dass das quasi so ein Stab war mit so einem Kugelknauf. Und da hingen 7 kleine Striemen dran. Und am Ende der Striemen hat man noch Tierzähne eingebunden, die vorne spitz waren. Und wenn die Peitsche dann so auf dem Rücken gehauen wurde und weggezogen wurde, hat sie gleich wie, als wenn du eine Tapete abreißt, ein paar Hautfetzen mit runtergezogen. Das haben die Kritiker des Films moniert und haben gesagt, es ist zu hart. Boah, dann hat der Film die Situation gezeigt, wo man die Nägel durch die Hände geschlagen hat und durch die Füße, das Blut spritzt raus und die Kritiker des Films haben wieder moniert, das ist zu hart, ne? Das kann man heute keinem mehr zumuten. Und dann die ganze Kreuzigungsszene in der kompletten Länge, wo die Knochen dann so anfangen zu brechen, wo die Bandscheibe sich rausdrückt und wieder haben die Kritiker des Films moniert, das ist zu hart. Und ich habe gesagt, es ist noch gar nichts im Vergleich zu dem, was Jesus an psychischer Belastung erlebt haben muss. Er trug die Sünde der Welt. Stell euch das mal vor. Jede Perversität, die in der Weltgeschichte begangen hat, die war irgendwo in ihm drin. Ne? Jede Lüge, jede Bosheit, jede Fiesheit, jede Gemeinheit, die war in ihm drin. Und mit dem Zeug ist er aufs Kreuz gegangen. Ne? Und hat quasi über jede Sünde, die auf der Welt begangen wird, durch die Kreuzigung die Strafe über die Sünde vollzogen. Der Hammer. Das sollen wir glauben. Das ist das, was wir glauben. Das hat er für uns gemacht. Aber dann nach 3 Tagen ist er auferstanden, hat damit dokumentiert, die Liebe Gottes hat sogar Macht über die Gewalt des Todes. Wir können ewig leben. Aber jetzt bringt Römer 4, 25 noch eine neue Variante rein und sie illustriert den Vorgang der Auferstehung mit dem Satz, er wäre um unser Rechtfertigung willen auferweckt. Ich kann sagen, Vater, du hast Jesus für meine Sünde bezahlen lassen und ich habe das für mich in Anspruch genommen. Er ist meine Rechtfertigung. Was heißt das? Wir haben ja alle die Neigung, uns für unsere Sünden zu rechtfertigen. Das fing schon im Alten Testament an. Als Gott den Adam zur Rede stellt, da hat er gesagt, die Frau, die du mir gegeben hast, hat mich überredet. Sie hat gesagt, ich soll doch mal von der verbotenen Frucht essen. Und so sind wir halt. Das ist unsere menschliche Natur. Wir versuchen immer wieder, wenn es um Sünde geht, irgendwelche Rechtfertigungsgründe aufzuführen, um unsere Sünde zu bagatellisieren. Und jetzt haben wir einen. Wir können ganz einfach sagen, Schuld, die ist ganz bei Jesus. Wir können uns mit Jesus rechtfertigen. Gott, der Umstand meiner Sünde, der hängt da. Ne? So wie Adam sagen konnte, ja, meine Frau ist schuld, kannst du wirklich mit Fug und Recht sagen, Jesus ist schuld, denn er hat deine Schuld auf sich genommen. Und es wäre nicht mal vermessen, das zu tun. Weil das ist letztendlich die Konsequenz, die sich daraus ergibt, wenn ich ja zu dem sage, was Christus am Kreuz für mich getan hat. Und ich merke schon, ich komme in der Ausdrückung hier an meine Grenzen, weil menschliche Worte und Vokabeln sind schon nicht in der Lage, die ganze Größe dieses Umstands zu beschreiben. Aber das ist der Dreh- und Angelpunkt des christlichen Lebens. Ja zum Kreuz und zu wissen, Jesus hat alles für mich getan. Wenn es um Rettung geht, ich spreche nicht von Lohn, das ist nochmal eine andere Geschichte, aber wenn es um Rettung geht, mich ganz und gar auf Jesus zu konzentrieren. Es gibt eine alte Liturgie, schade, dass sie zur Liturgie verkommen ist, obwohl sie inhaltlich eigentlich genau das zum Ausdruck bringt, was Römer 4, 24 und 25 sagt, und zwar aus dem Heidelberger Katechismus. Und die geht so, der Pastor fragt, ich glaube, einen Konfirmanden, gar keine Ahnung, ich denke mal, es wurde im Rahmen der Konfirmation in den früheren Jahrhunderten oder Jahrzehnten gesagt, also der Pastor fragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Und die Antwort des Konfirmanden, dass ich nicht mein, sondern meines Heilandes Jesu Christi bluterkauftes Eigentum bin. Punkt. Das ist der Hammer, wenn es keine Liturgie ist, sondern wenn damit wirkliches Erlebnis zusammenhängt. Ne? Und das ist das, was Römer 4, 24 und 25 sagen will. Ich fasse zusammen. Abraham, der Neutestamentler. Was macht Abraham zum Neutestamentler? Erstens, er ist der Erbe der Welt, wie auch die Gläubigen die Welt mit Jesus Christus regieren werden. Wir werden mit Jesus regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir werden in einen hohen Stand gehoben. Wir werden Könige und Priester sein. Zweitens, Abraham ist der Vater des geistlichen Israels, was ungefähr dem Volk des Neuen Testamentes entspricht, was der Christenheit entspricht. Abraham wurde durch Glaube gerecht gesprochen, so ist es besser ausgedrückt, und genau das werden wir auch. Das Bundeszeichen Abrahams dokumentiert seine innere Verbundenheit, so wie die neuen Bundeszeichen bei den Kindern Gottes das auch tun. Was dokumentiert Abendmahl? Die Verbundenheit mit dem Sterben Jesu, mit dem Blut und mit dem Leib Jesu, dass er unser Opfer ist. Und die Taufe dokumentiert mein Sterben in der Sünde, meine Aufgabe am Tag meiner Bekehrung und meine Neukreation und meine Neuauferstehung mit dem Auftauchen aus dem Wasser. So dokumentiert auch das Bundeszeichen unseren Stand vor Gott. Abraham hielt die Auferstehung Isaaks für so gewiss, so wie auch wir die Auferstehung für gewiss halten sollen. Und ist euch mal aufgefallen, wie stark das angefochten wird? Dauernd kommen immer irgendwelche Bücher von Dan Brown oder so weiter raus, die uns zeigen wollen, Jesus ist gar nicht auferstanden. Ne? Der neueste Clou ist, Wissenschaftler sollen herausgefunden haben, dass anstelle für Jesus ein anderer gekreuzigt worden ist und Jesus sich dann aus dem Staub gemacht hat mit Maria und Magdalena und in Indien geheiratet hat, um dort eine Familie zu gründen. Das ist der Grund, warum die römischen Missionare, die um 400 nach Christi in Indien auftauchten, dort schon Kirchen vorgefunden haben. Weil Jesus da war und dort schon Kirchen gegründet hat. Die Wahrheit ist, der Apostel Thomas ist in Indien gewesen, hat das Christentum dort verbreitet und die Katholiken wussten nichts davon. Und als sie dann 300 oder 400 nach Christi nach Indien kamen und dort schon Kirchen vorgefunden haben, haben sie sich gewundert, wo kommt das her? Und heute erklärt man das, Jesus hat da mit Maria Magdalena schon eine Familie gehabt. Oder so ein Stuss, ne? Die Begegnung mit Melchisedek, das ist noch eine andere Geschichte, möchte ich jetzt nicht mehr so stark darauf eingehen. In Kapitel 14 dort finden wir Abraham, wo er Melchisedek begegnet. Besonders in Hebräer 7 finden wir das, aber auch kurz angerissen in Römer 14, wo er einem christusähnlichen König begegnet. Möchte ich nur kurz erwähnen, werde ich dann irgendwann zu späterem Zeitpunkt nochmal drauf eingehen. Das war's. Das macht Abraham zum Neutestamentler. Deswegen ist er eigentlich schon der Vorläufer eines neutestamentlichen Christen, obwohl er Jahrhunderte vor Beginn des Neuen Testamentes gelebt hat.